Zu der Deutsche Erzieher.
Und das ist ganz im Sinne von Hans Mirtes, der leider heute nicht da sein kann. Ich soll ihm alle Grüße bestellen und er wird versuchen, nächstes Jahr wieder hier zu sein. Ganz besonders möchte ich begrüßen den Ehrenvorsitzenden der Sowjetdeutschen Lehrer und Erzieher, Ernst Korn, mit seiner Frau Marga. Wir freuen uns. Ich kann Folgendes nur bemerken. Klaus Hörmann, der hier neben mir sitzt und den ich hiermit auch begrüße, befasst sich heute mit einem Thema, das uns nicht nur hier in diesem Raum, sondern eigentlich uns Deutschen auf den Nägeln brennt. Denn die Inklusion ist eine Sache, auch der gewisse Genderwahnsinn, der über dieses Land hergefallen ist und in weiten Teilen Besitz genommen hat. Glücklicherweise gibt es nach einigen merkwürdigen Landtagswahlergebnissen ein nüchternes Erwachen, denn dieses Land hat sich im Zeitgeist der Überlegung hingegeben, ich formuliere das einfach mal so, was die UNO macht, wird schon gut sein. Meine Damen und Herren, das ist eine Vorstellung, von der wir hier in Deutschland Abschied nehmen müssen, denn die Behindertenkonvention, die dort ausgedacht wurde, wurde von den Politikern und Ideologen in diesem Land übernommen und in einigen Ländern so über die Schule gestülpt, die schon erschreckend ist. Man muss dazu sagen, nicht alles, was alt ist, ist gut. Aber dennoch kann man dazu sagen, das, was in diesem Land an Bildung gewachsen war, in den letzten Jahrzehnten schon im Dritten Reich und davor, das mit den Förderschulen, Sonderschulen und dergleichen, ist eine der glücklichsten Lösungen unter den Menschen Europas gewesen. Und dies wurde mit der Weisheit ausgehebelt, eine Behinderteninklusion, die ist in allen Schulen möglich. Dass das eine Art neuer Mensch wäre, das geht glücklicherweise einigen heute auf. Ich möchte an dieser Stelle das Wort an meinen Landsmann, Herrn Klaus Hörmann, übergeben, der diesen Fragen in Sachsen nachgegangen ist. Bitte das Wort an dich.
Herzlichen Dank und auch Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste des Sowjetdeutschen Tages, ein herzliches Willkommen. Als ich gebeten wurde, hier meine Erfahrungen aus über 4 Jahrzehnten der Schulpraxis in 2 Systemen darzulegen, dann habe ich mir sehr wohl überlegt, welche Schwerpunkte ich setzen möchte. Und ich kam recht schnell zu dem Schluss, dass es im Bereich der Bildung als noch der einigen wenigen Experimentierfelder und Handlungsfelder für die Landespolitiker Fragen sind, die sich mit dem Genderismus, der Genderpolitik, dem Thema Inklusion und damit auch der Erziehungskompetenz von Eltern drehen. Dabei betone ich von vornherein in meinen Schlussfolgerungen, dass meine Erfahrungen ja aus 2 sehr unterschiedlichen ideologischen Systemen stammen. Zugleich wissend, aber wohl, dass mich manche der aktuellen Entwicklungen auch zweifeln lassen, ob nicht gerade wieder die Freiheitsgrenzen der Demokratie in unserem Lande enger gezogen werden und die Kluft zwischen veröffentlichter Meinung in den noch bestehenden Medien unseres Landes und den Wahrnehmungsrealitäten der Menschen an der Basis immer größer zu werden scheint. Mich erinnert das sehr stark an eine Episode, die ich wiederfand, als ich in meiner sogenannten Opferakte des Ministeriums für Staatssicherheit etwas nachlesen konnte. Ich war bereits die letzten Jahre in der DDR Direktor einer Hilfsschule, also einer Sonderschule. Ich war einer der ganz wenigen, die dieses Ziel auch erreicht haben, ohne Mitglied in der SED zu sein. Das ging im Sonderschulbereich, wenn man überdurchschnittliche Leistungen erbracht hatte und wenn es auch keine andere Auswahl gab. Da galt dann so die Devise, da kann es ja nicht so schlimm werden mit dem. Und wir mussten immer unsere zentrale pädagogischen Beratung mit so allgemeinen politischen Aussagen beginnen. Und ich habe in einer meiner Reden an mein Kollegium mit der Episode begonnen, dass ich sagte, und ich zitiere jetzt mal fast wortwörtlich, eine neue Titelmusik bei der aktuellen Kamera, das war die führende Nachrichtensendung in der DDR, ändert noch nichts daran, dass zwischen der veröffentlichten Wahrheit und den realen Erlebnissen der Menschen an der Basis Welten liegen. Etwas, was ich auch heute wiederfinde. Im Übrigen, diese Aussage hat dann dazu geführt, dass derjenige Offizier, der für mich zuständig war, nur schrieb, sehr gesellschaftskritisch, aber leider gerichtlich nicht verwertbar. Das aber nur am Rand. Doch nun zum Genderismus als einen meiner ersten Schwerpunkte. Der Begriff Gender bezeichnet in den Sozialwissenschaften die durch Gesellschaft und Kultur geprägten Geschlechtseigenschaften einer Person in Abgrenzung zum biologischen Geschlecht. Man meint also, es gibt zweierlei Formen des Geschlechts. Die Grundlagen beruhen auf der internationalen Frauenbewegung, der Situation des weiblichen Geschlechts, das nachhaltig positiv verändert werden sollte, als sogenannte Querschnittsaufgabe für alle Lebensbereiche, die Lage der Frauen zu verbessern. Erstmal eine löbliche Absicht. Dann wurde auf der Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 und 12 Jahre später in Peking das Ganze als Gleichstellungsstrategie propagiert. Und die Europäische Union schrieb Gender Mainstreaming 1997 im Amsterdamer Vertrag als verbindliche Aufgabe für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union fest. Als verbindliche Aufgabe für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wie wirkt sich das jetzt auf das Elternrecht aus? Das natürliche Recht der Eltern auf Erziehung ist in unserem Grundgesetz geregelt. Im Artikel 6. Das wird insofern eingeschränkt, als es staatlich vorgegebene Normen und Verpflichtungen nicht widersprechen darf. Etwa den an den Schulen übertragenen Erziehungs- und Bildungsauftrag nach Artikel 7 Grundgesetz. So weit, so gut. Und bekanntlich gehört Deutschland zu den europäischen Staaten, die das Bildungsmonopol des Staates immer noch aufrechterhalten und der Meinung sind, nur da ist Erziehung und Bildung gut aufgehoben. Beispielsweise wird das natürliche Recht der Eltern auf Sexualerziehung und Aufklärung, insbesondere seit einem Verfassungsgerichtsurteil von 1993 zum Schwangerschaftsabbruch und Zusatzkommentar zur schulischen Sexualaufklärung, relativiert. Das ist etwas, was man sehr kritisch sehen muss. Im Übrigen, große Verantwortung dafür trägt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, deren Materialien sie ja fast alle kostenfrei erhalten können, wie auch Schulen, Kindertageseinrichtungen, aber auch an Sie als Privatperson jederzeit ausgehändigt werden. Mir kam dabei, als ich das erste Mal las, sofort der EU-Politiker Jean-Claude Juncker in den Sinn. Der hat vor 18 Jahren einmal Folgendes gesagt. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Auch das können Sie nachlesen entweder im Spiegel, Ausgabe 52 von 1999, oder Sie gehen ins Internet. Die Tragweite solcher Entscheidungen aber auf alle menschlichen Lebensbereiche wird leider von vielen Menschen gar nicht sofort bewusst wahrgenommen. Aber lassen wir dazu einmal kurz die Wissenschaft sprechen. Die Forschung über die vorgeburtliche hormonelle Situation hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass die Gehirne von Männern und Frauen sehr unterschiedlich sind. Was unter anderem den Einfluss darauf hat, wie ein neugeborener Säugling Bewegung, Farbe und Form visuell wahrnimmt. Das Ergebnis zeigt, dass es eine biologische Anlage und Neigung der Jungen zu typisch männlichen und der Mädchen zu typisch weiblichen Spielzeug gibt. Sicher hätten wir das auch ohne diese Forschung gewusst. Das haben wir ja als Eltern, Großeltern ja jederzeit erlebt. Und ich denke an einen meiner 5 Enkel, der ist jetzt 8 Jahre alt, wenn ich mit dem mal durch einen Supermarkt gehe und ich zeige ihm beispielsweise einen pinkfarbenen Ball, dann sagt er mir sofort, aber Opa, das ist doch was für Mädchen. Ohne dass ihm das jemand vorher gesagt hat. Ja, warum? In Schweden hat man vor einigen Jahren in den Kindertagesstätten sogar ein Experiment gemacht. Man hat eine Woche lang den Jungen typisches Mädchenspielzeug wie Puppen und Puppenwagen und den Mädchen Teddybären, Baustellenfahrzeuge und Bausteine gegeben. Die Kinder gingen aber ganz pragmatisch damit um. Die Jungs drehten die Puppenwagen um, nutzten sie als Garagen und bauten mit den Bausteinen Straßen und Zäune herum. Die Mädchen banden mit Teddybären Tücher um und suchten nach Puppenkleidern. Und die Fahrzeuge nutzten sie geschickt als Fahrzeuge für ihre Ersatzpuppen. Was sagt uns das? Bereits pränatal, also vor der Geburt, und auch das ist wissenschaftlich gesichert, sind Frauen mit einem größeren Maß an Feingefühl für den Mitmenschen ausgestattet. Diese Untersuchung und andere Informationen über den Aufbau des menschlichen Gehirns weisen darauf hin, dass es beim Entstehen zerebraler Verknüpfungen biologische Einflüsse gibt und diese mit Erfahrungen zusammenwirken. Und die sind so unmittelbar miteinander verflochten, dass man sie auch nicht trennen kann. Nichtsdestotrotz betonen die Eiferer von Gender Mainstreaming immer wieder gebetsmühlenhaft, dass das Geschlecht letztlich nur eine soziale Komponente sei. Ganz getreu dem Motto, man muss etwas nur immer wieder holen, dann werden es die Menschen schon glauben. Und deshalb, und das las ich unlängst noch einmal in der Frankfurter Allgemeinen wieder, gehört dieser Wissenschaftszweig, ich setze es jetzt bewusst in Gänsefüßchen, zu einem am schnellsten wachsenden. Allein in Nordrhein-Westfalen sind in den Jahren 1986 bis 1994 40 neue Professorenstellen dafür geschaffen worden. Und jede Professorenstelle ist ja noch mit weiteren Stellen verbunden. Ja, Sie sehen, wenigstens beim Gendern gehören wir schon mit zur Weltspitze. Ein riesiger Apparat wird aufgebaut auf einer Idee, die wissenschaftlich nicht belegt ist, aber von der man behauptet, dass sie stimmt. Letztlich ist es eine Idee, eine neue Idee vom sogenannten neuen Menschen. Oder ich könnte auch sagen, der Sozialismus lässt grüßen. Und da wissen wir ja, dass diese Idee schon einmal gescheitert ist.
Alles im Gleich.
Dabei möchte ich an dieser Stelle betonen, um auch nicht missverstanden zu werden, dass ich die soziale Gleichstellung von Mann und Frau in unserer Gesellschaft durchaus als wichtig betrachte und dass eine Reihe von Entwicklungen auch sehr positiv zu sehen sind. Aber, ich komme wieder auf den Schulbereich zurück, trotz aller Bemühungen mit solchen Dingen wie Girls Day oder Boys Day, in denen die Jungen mit typischen Mädchenberufen vertraut gemacht werden und umgekehrt, gelingt es uns nicht, den Anteil von Jungen, der typische Frauenberufe erlernt, und Mädchen, die typische Männerberufe erlernt, erheblich zu steigern. Und das Ganze hat natürlich entscheidend auch etwas mit den biologischen Bedingungen zu tun. Aber es gibt noch andere Gründe. Zum einen betrachten wir die Erzieherberufe in den Kindertagesstätten zum Beispiel oder betrachten wir auch solche Tätigkeiten wie in einer Bibliothek, eine Bibliothekarin oder ein Bibliothekar. Wo sind das Ganze noch Vollzeitstellen? Und betrachten Sie die Gehälter. Da ist es auch kein Wunder, dass sich dafür in der Regel Frauen entschieden haben und weniger Männer. Aber ich betone auch, angesichts der Situation, dass wir einen sehr, sehr hohen und leider zunehmenden Anteil von Alleinerziehenden haben, und meistens sind es die Frauen, weil sich die Männer aus irgendwelchen Gründen davongestohlen haben oder wie auch immer, dann erleben diese Kinder in der Grundschule in der Regel wieder Frauen. Wir haben also immer kaum Grundschullehrer. Und die wenigen Grundschullehrer, die wir haben, die werden dann irgendwann Schulleiter oder stellvertretender Schulleiter und sind nicht mehr in dem Umfang präsent in der Schule. Dabei wäre es durchaus wichtig, dass wir gerade in den Schulen auch einen höheren Anteil an männlichen Mitarbeitern haben. Ich denke an meine Zeit zurück, als ich 17 Jahre eine Schule für geistig Behinderte geleitet habe. Da gab es bestimmte Tätigkeiten, wenn ich nur daran denke, wer bringt dem pubertierenden Jungen bei, wie man sich rasiert. Das kann ich natürlich als Kollege, als Mann gut selbst demonstrieren. Es wirkt wenig überzeugend, wenn das meine Kollegin neben mir macht. So wie natürlich umgekehrt, wenn ich jetzt an Sexualerziehung, an Aufklärungsthemen denke, wenn ich an solche Dinge wie Umgang mit Menstruation, dann werde ich auch nicht als Kollege das den jungen Mädchen erläutern, sondern das überlasse ich natürlich dann der Kollegin. Und natürlich ist es auch für die soziale Situation in einem Kollegium deutlich besser, wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis an beiden Geschlechtern haben. Ja, was macht aber Gender Mainstreaming auch mit uns? Es behauptet, dass die Ehe zwischen Mann und Frau nicht mehr das Entscheidende sei, aber auf natürlichem Wege können wir nur so für die nächste Generation sorgen. Und es ist eigentlich allen bekannt, dass jedes Kind, jedes heranwachsende Kind beide Komponenten braucht. Es braucht das Mütterliche und es braucht das Väterliche. Es braucht das Angebot, das eher im fraulichen Spiel begründet ist, aber es braucht auch das Toben des Vaters auf dem Fußballplatz oder was auch immer. Auch das kann ich in meiner jetzigen Arbeit als Leiter einer Förderschule mit den zwei Schwerpunkten Lernen und soziale und emotionale Entwicklung immer wieder erleben. Und meine Damen und Herren, gerade diese Dinge sind für die Schulpraxis entscheidend und nicht irgendwelche ideologisch geprägten Bilder. Wie absurd dieses Ideologisieren des Themas Gendern sein kann, habe ich gerade vor 6 Tagen erleben können, als der Deutsche Evangelische Kirchentag in Berlin-Wittenberg zu Ende gegangen ist. Im Extra dafür in einer Auflage, man höre und staune, von 265.000 Exemplaren herausgegebenen Gesangsbuch in gendergerechter Sprache von der Gruppe der Lesben und Kirche verantwortet, gibt es Beispiele, die man wohl nicht zu Unrecht als Kulturfrevel bezeichnen muss. Und damit betone ich nochmal ausdrücklich, ich habe gegen die persönlichen Lebensweisen von Menschen überhaupt nichts. Da wird das wunderschöne Lied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen, dahingehend verändert, dass man aus der Textzeile, so legt euch denn ihr Brüder, macht, so legt euch Schwestern, Brüder. Was soll es? Oder in dem Lied, lobet den Herrn, heißt es dann, lobet die Ewigkeit. Dabei spielen auch Versmaß und Reim am Ende keine Rolle mehr. Schlimmer geht's nimmer, fiel mir dazu ein. Und in den Bildungsplänen in immer mehr Bundesländern wird an einem neuen Menschen und an neuer Natur gearbeitet. Unter dem Unterrichtsthema der sogenannten sexuellen Vielfalt wird unumwunden eine Frühsexualisierung betrieben, die letztlich das im Grundgesetz garantierte Elternrecht in Frage stellt oder zumindest schleichend aushebelt. Was sich hier zeigt, bedeutet letztlich, dass Pädophilie und Sadomasochismus unter dem Deckmantel der Toleranz hoffähig gemacht werden soll. Und dass Kinder keine Erwachsenen sind, ist ja schließlich eine Binsenweisheit. Und damit wird hier das Recht der Kinder und die Möglichkeit ihrer und ihrer geschützten Entwicklung sträflich vernachlässigt. Herhalten müssen dafür solche Begriffe wie Toleranz und Gleichheit, die unkritisch einfach benutzt werden. Wie folgenschwer, das zeigt sich an einem der folgenden Beispiele. In Esslingen, an einem Freitag, den 23.05.2014, man wollte ein Zeichen der Toleranz setzen und hat einfach in der Schule die Geschlechter getauscht. Die Jungen kamen in Röcken und die Mädchen trugen Bärte. Bernd Sauber, der Vorsitzende des Baden-Württembergischen Philologenverbandes, kritisierte diese schleichende Frühsexualisierung der Kinder zu Recht unlängst sehr, sehr scharf. Verschiedene Politiker waren daraufhin sofort entsetzt und forderten über die Medien, der Verband sollte sich von seinem Vorsitzenden distanzieren. Ja, meine Damen und Herren, so wird Druck auf andere Meinungen erzeugt. Und das Einführen des Gender Mainstreamings haben eben nichts mit Demokratie zu tun. Darauf verweist schon Rainer Schaum in seinem lebenswerten Beitrag in der Zeitschrift Mut, Forum für Kultur, Politik und Geschichte, Ausgabe 2017, sehr deutlich. Nämlich, dass die damalige rot-grüne Regierung unter Herrn Schröder nicht etwa im Bundestag darüber abstimmen ließ, und das Thema auch im Koalitionsvertrag keine Rolle spielte, sondern man hat es dann über die Hintertür, Geschäftsordnung, ganz einfach versucht, salonfähig zu machen. Verbindlich und vorbei am Parlament. Auch dafür fallen mir aktuell Parallelen ein. Tja, Demokratie birgt eben gewisse Risiken, nämlich, dass auch ein Vorschlag abgelehnt werden kann. Und so kann man das umgehen. Mir kommt so manche Entscheidung, auch in unserer Landsmannschaft, da ein Stück in den Sinn, wo wir ja noch immer ausstehende rechtskräftige Entscheidungen haben, die aber medial sehr wirksam anders kommuniziert werden. Und ich dachte an dieser Stelle an ein Kindergedicht, was ich sehr häufig nehme, wenn es um das Thema Wahrheit geht. Ich zitiere, was du hier liest, ist kein Gedicht, ist extra lang und reimt sich nicht. Zitat Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Anwesende, ich sagte es bereits, ich arbeite seit 3,5 Jahrzehnten als Lehrer und über 30 Jahre als Schulleiter mit benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Ob mit Hilfsschülern oder wie man sie jetzt nennt, Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Lernen, als wäre Lernen nicht die Aufgabe jeder Schulart, Klammer zu. Oder Kinder mit dem Schwerpunkt geistiger Entwicklung, früher sagte man dazu geistig Behinderte. Ich könnte das Spiel fortsetzen, aus den Kindern und Jugendlichen mit Sehbeeinträchtigungen macht man Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt Sehen. Das könnte man schon fast als Bösartigkeit ihnen gegenüber auffassen. Aus den Kindern mit Erziehungsschwierigkeiten macht man Kinder und Jugendliche mit sozialen und emotionalen Entwicklungsbedarfen. Über das Thema der unterschiedlichen Schulnamen möchte ich an dieser Stelle gar nicht erst reden. Und bei allem ist mir immer wieder sehr, sehr deutlich geworden, dass die Förderung der benachteiligten Kinder und Jugendlichen und ihre Integration eine besondere Herausforderung, aber durchaus auch eine sehr dankbare und erfüllende Aufgabe sein kann. Und ich bin stolz, dass ich das nun schon so viele Jahre erfolgreich begleiten darf. Möglichkeiten zu suchen und zu nutzen, dass diese Menschen aber tatsächlich teilhaben können in der Gesellschaft, das ist letztlich ein großer Traum von einer besseren Welt und einer gerechteren Gesellschaft. Ja, letztlich auch der Traum von einer Welt ohne Ungleichheiten und ohne Hierarchien. Und ich habe es bewusst betont, ein Traum. Aber ist das eine tragfähige Alternative und Variante für die Schulen? Ich sage es gleich etwas plakativ überspitzt und provozierend. Wer Inklusion, wortwörtlich übersetzt als Einschluss von behinderten Kindern und Jugendlichen in der Bildung umfassend umsetzen will, der muss letztlich neben den Förderschulen ganz konsequenterweise auch das Gymnasium abschaffen. Denn das Gymnasium ist letztlich auch eine ausgrenzende Schule, nämlich für alle die Kinder und Jugendlichen, die überdurchschnittliche Leistungen erbringen können. Es sei denn, wir verfallen immer weiter in dem Wahn, dass wir sagen, wir brauchen nicht nur 50% Gymnasiasten eines Jahrgangs, sondern wir brauchen vielleicht 60% oder 70%. Dann nur munter weiter so. Dabei verhehle ich ja gar nicht, dass es in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen immer die Ansprüche und das Denken gibt, wir können durch Wunschraten einfach etwas verändern. Manchmal ändert man dann einfach die Zugangsvoraussetzungen klammheimlich und dann passt es auch wieder. Was mich dabei nur sehr nachdenklich stimmt, und das hat die Ministerin Frau Wanka unlängst am 1. Juni im Deutschlandfunk sehr deutlich gesagt, dass die Zahl der Studienabbrecher in den ersten Semestern mittlerweile schon auf 29% gestiegen ist. Oder anders ausgedrückt, fast jeder Dritte, der ein Studium beginnt, hat sich entweder nicht richtig entschieden oder ist im klassischen Sinne nicht studierfähig. Und ich weiß auch von Lehramtsstudenten, wenn sie sich für eine Praktikumsstelle bewerben, wie grottenhaft manchmal die Deutschleistungen sind. Und dann frage ich mich, ob die nicht wenigstens in der Lage gewesen wären, im Bekannten- oder Freundeskreis jemanden zu fragen, der noch sicher die Orthographie und Grammatik beherrscht. Aber hat ja gar nichts an, sagt endlich ein kleines Kind in Hans Christian Andersen Märchen des Kaisers Neue Kleider. Heinz Elmar Ternert, seit 1991 Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität, forderte 2011, und ich zitiere ihn, denn die Probe auf die Inklusionsforderung bleiben die Praktiken. Und dann steht der Beweis noch aus, dass man kann, was man verspricht, dass man erreicht, was man erreichen soll. Und zwar für alle Adressaten. Und das scheint letztlich auch die Nagelprobe des Ganzen zu sein. Und dabei ist eben ein so kompliziertes System wie die Schulbildung mit ihren Wechselwirkungen und ihren Aufgaben und Problemen so vielfältig, dass Dietrich Dorner an dieser Stelle von der Logik des Misslingens spricht. Bildungspolitiker bemühen sich zweifelsfrei, die verschiedensten Fortbildungsangebote dafür zu unterbreiten. Ich selbst betreue 3 Oberschulen in Sachsen zum Thema Vielfaltförderung. Und ich merke sehr wohl, was für ein eisiger Wind und wie viele Fragen und Ängste aus den Lehrerkollegien mir da entgegenkommen. Aber wir haben ja unlängst bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen erlebt, dass Frau Lührmann für ihre bildungspolitischen Experimente abgestraft worden ist. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anwesende, das ist eine Möglichkeit, die wir als Eltern und mündige Bürger haben. Wenn wir bestimmte Experimente nicht wollen, dann haben wir spätestens dann die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Und gerade bei Schülern mit den Förderbedarfen im Lernen, also mit den Schwächsten und Labilsten unter den Lernenden, braucht es einen bestimmten Schutz in einer Gruppe von ähnlich belasteten Schülern. Was passiert aber, wenn wir Inklusion mit der Brechstange betreiben. Wir vereinzeln sie und sie spüren in den Regelklassen, dass sie die Schwächsten sind und dass sie von ihren Mitschülern ausgegrenzt werden. Das ist die Seite der Schüler. Und wir beobachten aber auch, dass Lehrer an allgemeinen Schulen gar nicht über die Instrumentarien verfügen, um mit diesen Kindern und Jugendlichen umzugehen. Woher auch? Und für die Förderschullehrer, von denen man ja nur meint, man bräuchte sie dann einfach nur verteilen und dann hätte jeder was davon, bedeutet das, dass sie am Ende keine Heimatschule mehr haben. Dass sie ihre jetzigen Klassen verlassen müssen und mit Deputaten von vielleicht 2 oder 6 Unterrichtsstunden für ein bestimmtes Kind oder für mehrere Kinder in einer Klasse zuständig sind. Das heißt, sie springen dann von Klasse zu Klasse, haben nirgendwo eine reale Heimat. Und ich frage mich natürlich auch, wo soll das Ganze passieren? Wie soll differenzierte Arbeit auch mit Benachteiligten in einer Regelschulklasse erfolgen, wenn ich keinen zweiten Unterrichtsraum zur Verfügung habe? Werde ich dann vielleicht mit dem schwierigen Schüler auf den Flur geschickt? So nach dem Motto, gehen Sie mal mit dem, das stört jetzt meinen Unterricht. Weil wir müssen ja auch noch etwas anderes sehen. Abgesehen von solchen Förderschularten wie den Blinden- und Gehörlosen-Schulen und der Schule für geistig Behinderte und zum Teil auch den Schulen für Erziehungshilfe, haben wir kein Zwei-Lehrer-System. Sondern wir haben eine Lehrkraft, die vor der Klasse steht. Und ich weiß auch in meiner Schule, wenn ich Praktikanten, Referendare unterbringe, wie groß die Freude ist, in Gänsefüßchen gesetzt, wenn ich sage, da ist Frau X, da ist Herr Y, der wird jetzt mal über 3 Monate mit in ihrer Klasse sein. Ja, der Lehrer, der grundständig noch anders qualifizierte Lehrer, ist es nicht gewohnt, plötzlich mit einem anderen ständig zusammenzuarbeiten. Und dafür bräuchte es auch Zeit, Möglichkeiten und ganz andere Bedingungen. Und ich frage etwas sehr provokant hier in den Raum. Wer käme eigentlich auf die Idee, eine so hervorragende Spezialisierung, wie wir sie in der Bildung haben, beispielsweise einfach auf die Medizin zu übertragen und plötzlich zu sagen, ja, wenn Sie Zahnschmerzen haben, dann gehen Sie doch auch zum Urologen und umgekehrt. Also ich habe es jetzt bewusst überspitzt. Aber es ist am Ende nichts anderes. Ich habe eine grundständige Ausbildung als Grundschullehrer gemacht und dann noch einmal eine 4-jährige Ausbildung für einen Förderschwerpunkt. Und danach nochmal eine 2-jährige Ausbildung für einen zweiten Förderschwerpunkt. Und das alles in einem 4- oder 5-jährigen Studium unterzubringen, ist schlichtweg unmöglich. Und auch ich wäre nicht in der Lage, heute beispielsweise völlig adäquat und problemlos gehörlose oder blinde Schüler zu unterrichten. Was heißt das also? Im Freistaat Sachsen, und aus dem komme ich ja, werden Förderschullehrer ausgebildet. Ja, da gibt sich die Universität Leipzig große Mühe, aber was ist das Problem? Wir können die ausgebildeten Lehrer ja nicht an Sachsen anbinden. Und die gehen dahin, wo die Einstellungskriterien besser sind. Da spielen solche Fragen eine Rolle. Gibt es Möglichkeiten der Verbeamtung? Wie groß sind die grundständigen Gehälter? Und wenn die halt im Nachbarland 300 oder 500 Euro höher sind und diese jungen Menschen haben in der Regel noch keine so enge Bindung durch Familie oder an die Region, dann sind sie für uns erstmal verloren. Und auch ich kann das leider nicht bieten, weil ich nicht selbstständig Kolleginnen und Kollegen einstellen darf. Ich kann dem Referendar oder dem Lehrer, der gerade mit seiner Ausbildung fertig ist, nicht sagen, ob ich ihm bei mir eine dauerhafte Perspektive bieten kann. Denn das entscheidet die Bildungsagentur. Und wenn die Bildungsagentur an anderer Stelle jemanden braucht, dann ist es so. Gar nicht darüber gesprochen, dass wir ja mittlerweile einen solchen Notstand haben, dass wir in einer hohen Anzahl von Quereinsteigern leben müssen. Das ist unter Umständen nicht unbedingt schlimm, denn auch darunter gibt es einige, die sehr wohl für ein Lehramt geeignet werden, aber man muss sie natürlich qualifizieren. Und wenn das alles berufsbegleitend und nebenbei passieren soll, bei voller Unterrichtsverpflichtung oder für die Kollegen, die diese Fortbildung anbieten, auch noch nebenher, dann wird es halt einfach sehr, sehr schwierig. Allein in meiner Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden, sind beim letzten Einstellungskorridor 100 Stellen von 101 Förderschullehrerstelle unbesetzt geblieben, weil es keine Bewerber gab. Wir haben sie dann auffüllen müssen mit Abschlüssen aus anderen Schularten. Also ich habe beispielsweise eine Gymnasiallehrerin bekommen. Ihr erstes Unterrichtsjahr war ein sehr schwieriges, sicher verständlich. Und sie hat mir im ersten Jahr immer wieder gesagt, Herr Hörmann, eigentlich wollte ich nicht mit solchen Schülern arbeiten. Und ich bleibe nur so lange hier, bis ich eine andere Stelle bekomme. Das hat sich Gott sei Dank in der Zwischenzeit etwas verändert, aber auch das ist keine Garantie, dass es funktionieren muss. Denn für das Gelingen, gerade auch von Förderpädagogik, braucht es Klassen mit Förderschülern, die konsequent fachdidaktisch und förderpädagogisch von qualifizierten Lehrern unterrichtet und betreut werden. Um aber beispielsweise, und jetzt komme ich nochmal auf Inklusion in der Praxis, um beispielsweise in einem Klassenraum gleichzeitig einen blinden und einen gehörlosen Schüler zu unterrichten, dann muss ich einem beibringen, an der Decke zu laufen. Denn ich kann nicht gleichzeitig einen schwingenden Parkettboden und einen Filzboden haben. Und da das nicht geht, bleibt einer von beiden mindestens ein Stück auf der Strecke. Und ich erlebe das in der Schulpraxis immer wieder. Ich habe vor reichlich einem Monat einen Schüler zugewiesen bekommen, im 5. Schulbesuchsjahr, aus der Schule für Erziehungshilfe. Er kam aus einer Klasse, in der waren 4 Schüler, 2 Lehrkräfte, und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, so schlimm, dass es am Ende körperliche Auseinandersetzungen auf beiden Seiten gab. Er ist jetzt bei uns in einer 5. Klasse mit 15 Schülern. Es funktioniert halbwegs, aber es funktioniert nur, weil ich mir mindestens jeden zweiten Tag eine Stunde Zeit nehme, um mit den Jungen über seine Probleme zu sprechen und ihm Lösungsalternativen für ein falsches Verhalten anzubieten. Und da muss man ein Vertrauen aufbauen, und das kann ich als Klassenlehrer natürlich nicht, wenn ich gleichzeitig noch die anderen im Blick haben muss und auch keine Möglichkeiten zur Differenzierung habe, weil ich keinen zweiten Raum und keine Zeit habe. Ja, Lernen von notwendigen sozialen Erfahrungen, und darum geht es ja letztlich auch bei Inklusion, kann man natürlich auch anders. Und ich glaube einfach, dass wir in Deutschland den dritten Schritt vor dem ersten gemacht haben. Wann haben wir denn den allgemeinen Schulen Möglichkeiten angeboten, dass man kooperative Erfahrungen sammeln kann? Ich habe in meiner Zeit als Schulleiter an der Schule für Geistesbehinderte sehr viele Theaterprojekte und auch andere Projekte gemeinsam mit einer Grundschule und auch mit einer Mittelschule, jetzt würden wir Oberschule sagen, gemacht. Das erste Projekt lief ganz problemlos, weil die Kolleginnen aus der Grundschule und ich menschlich gut miteinander konnten. Das Projekt an der Oberschule scheiterte dann, als wir bei den Theaterprojekten besser waren als die Oberschüler. Dann plötzlich bekam ich keinen Raum mehr zur Verfügung oder wurden die Bedingungen immer schwieriger. Auch etwas ein Stück menschlich nachvollziehbar. Ja, auch unter Schulen gibt es eine gewisse Konkurrenz. Ja, besonders beunruhigt bin ich aber auch über manche Gesetzesveränderungen. Wir werden im Freistaat Sachsen jetzt eine Schulgesetznovelle beschließen und da wird, wenn auch um einige Jahre verschoben, weil wir glücklicherweise eine Bildungsministerin haben, die aus der Praxis kommt und auch weiß, wie Bildung nur funktionieren kann. Und in dieser Schulgesetznovelle steht dann irgendwann, es gibt dann den Schulen zur Lernförderung und den Schulen für Erziehungshilfen keine ersten und zweiten Klassen mehr. Aber im vorschulischen Bereich, in den Kindertagesstätten, gibt es sehr wohl Kinder mit diesen Förderbedarfen. Und dafür bekommen die Integrationskindergärten bessere Bedingungen. Und wenn diese Kinder dann die Schulreife oder das Schulalter erreicht haben, löst sich dieser Förderbedarf ins Nichts auf, um vielleicht 2 Jahre später wieder da sein zu können. Eine wissenschaftliche Erklärung gibt es dafür nicht. Aber es gibt eine politische Erklärung. Der Anteil der Förderschüler sinkt nicht, wie man politisch möchte, sondern er bleibt stetig konstant oder er steigt. Aber auch dafür gibt es Gründe. Ich arbeite nun schon sehr lange in dem Bereich. Ich habe zu einem großen Teil bereits die Mütter und Väter unterrichtet und manchmal sogar schon die Großeltern. Ja, es ist halt nicht so einfach mit dem Förderbedarf lernen, zum Beispiel aus dem Milieu herauszukommen. Und ich frage weiter, Inklusion, und auch das ist letztlich durch die UN-Konvention nicht gedeckt. Da heißt es nur Rechtsanspruch auf Unterricht. Wo dieser Unterricht stattfindet, ist nicht geregelt. Unabhängig davon, ob man sich über die Übersetzung streitet, ja oder nein. Aber nochmal weiter der Gedanke, was wird im beruflichen Leben? Lösen wir dann die Einrichtung für behinderte Menschen, also die Werkstätten auf? Haben wir für jeden der jungen Menschen einen Arbeits- und Ausbildungsplatz? Und was machen wir mit alten Menschen? Wenn wir Inklusion wirklich betreiben wollen, dann müssten wir auch sagen, nein, dann gibt es keine Alten- und Pflegeheime mehr, sondern die bleiben alle in ihren Familien. Denn das ist auch eine Form von Ausgrenzung. Ich habe es jetzt bewusst etwas überspitzt, um noch darzustellen, und ich komme wieder auf meinen Eingangssatz zurück, die Schule darf nicht zum Experimentierfeld für Politik werden. Schule muss Möglichkeiten haben, langfristig zu arbeiten, verlässlich zu arbeiten, sie muss dafür die entsprechende Ausstattung erhalten und das sind Personen in ausreichender Anzahl, weil die Geburtsstatistik, die kann man nachlesen. Ich klammer jetzt mal die neuen Probleme bewusst ein Stück aus. Und man weiß zweitens auch, wann Lehrer in den Ruhestand gehen, wann man wie viel neue braucht. Man weiß auch, dass man Klassenräume und weitere Räume braucht, weil die kindliche Entwicklung heute auch nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren. Wir brauchen Logopäden, wir brauchen Ergotherapeuten, auch in den Schulen, und die müssen auch Arbeitsmöglichkeiten finden. Denn das, was eine Ergotherapeutin beispielsweise heute mit den Kindern bei uns tut, das haben früher die Großmütter, die Großväter oder die Mütter und Väter mit ihren Kindern gemacht. Sie haben ihnen beigebracht, wie man Schleifen bindet, wie man etwas flechtet oder wie man mit dem Hammer einen Nagel in ein Holzbrett schlägt. Das nur am Rand. Inklusion kann und wird also nur gelingen, wenn wir ausreichend Lehrkräfte haben, wenn wir diese Lehrkräfte umfassend fortbilden, wenn wir Klassenstärken haben, in denen das handelbar ist, mit 24 und 28 Schülern in einem Klassenraum, wo ich nicht mal einen weiteren Ersatzstuhl unterbringen kann. Ich spreche jetzt gar nicht von Lehrkräften, die durch Krankheiten ausfallen, wo ich meine Klassen zusammenlegen muss und ähnliches. Wenn wir Räume für Kleingruppenarbeit haben und Differenzierung, nur dann kann es gelingen. Es käme ja auch schließlich keiner auf die Idee, von einem Koch zu verlangen, mit den schlechtesten Werkzeugen und den billigsten Lebensmitteln ein Spitzenmenü herzustellen. Das letztlich gelingt nicht. Ich komme zum Schluss. In dem vom Philosophen Christoph Türke unlängst herausgegebenen Buch Lehrerdämmerung heißt es, ich zitiere, Lehrer, deine Zeit läuft ab. Gelernt wird heute eigenständig, kreativ, beweglich. Dafür genügen Lernbegleiter voll auf. Das klingt wie der Sirenengesang der neuen Lernkultur. Zitat Ende. Lassen Sie mich noch mit einem Gedicht schließen, das ich vor einer Woche bei uns in Dresden in einer Tageszeitung, die heißt Dresdner Neueste Nachrichten, gelesen habe. Das passt so schön. Dichter dran. Bildung sei das halbe Leben, singt im Chor die Politik. Darauf das Niveau zu heben, einigt sich die Republik. Rechnet man bei jungen Leuten noch die Praktika mit ein, würden die, so lässt sich deuten, mehr als halbgebildet sein. Aber bleibt dann Zeit zum Testen, ob die Schule Nutzen bringt. Und mit all den Wissensresten Alterssicherung gelingt. Vorschlag hier von dieser Stelle, gibt dem Lernenden dadurch Sinn, dass es auch für Zweifelsfälle Rente gibt. Das wäre Win-Win. Herzlichen Dank.